Was haben Schwertschuhe, eine Mistgabel und ein Schwert miteinander zu tun?
Vielleicht ein bisschen allgemeiner. Was haben ein Soldat, ein Sportler und ein Bauer gemeinsam? Gibt es da die eine oder andere Idee? Sie haben ein Ziel. Was es mit diesem, ich nenne es mal, Rätsel auf sich hat, was diese drei gemeinsam haben und vor allem, was diese drei mit uns zu tun haben, das werden wir euch heute erläutern und ausführen.
Passend dazu haben wir uns mit dem zweiten Timotheusbrief beschäftigt. Der zweite Timotheusbrief ist wahrscheinlich der letzte Brief, den der Apostel Paulus je geschrieben hat. Viele sehen in diesem Brief das Vermächtnis des Apostels an seinen Schüler Timotheus. Paulus schrieb diesen Brief demnach in einem Gefängnis in Rom, während er seinem Tod entgegenblickte. Mit dem Wissen, dass sein Leben sich dem Ende neigt, schreibt Paulus also nochmal einen Brief an seinen Schüler und geistlichen Sohn Timotheus, um ihm das mitzuteilen, was ihm im Leben wirklich wichtig geworden ist. Ich lese jetzt aus 2. Timotheus 2, 3 bis 6. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, darf sich von den alltäglichen Dingen ablenken lassen, wenn sein Befehlshaber mit ihm zufrieden sein soll. Ein Sportler kann einen Siegeskranz nur gewinnen, wenn er sich an die Wettkampfregeln hält. Ein Bauer, der schwer arbeitet, darf als erster die Früchte seiner Arbeit genießen. Jetzt wollen wir uns diese drei Bilder, die gerade vorgekommen sind, nochmal genauer anschauen. Dennis, was kennzeichnet einen Soldaten im Einsatz?
Ich habe extra dafür einen Soldaten gefragt. Und ein Soldat ist jemand, der sich voll und ganz in den Dienst gestellt hat. Und gerade wenn ein Soldat in den Krieg, in den Einsatz zieht, und das ist das Bild, das Paulus hier zeichnet, dann muss er hundertprozentig dabei sein, denn es geht für ihn um alles. Und wenn er im Krieg ist, das bedeutet für ihn, dass er persönliche Belange zurückstellen muss, dass er gewisse, ich sag mal, Nachteile in Kauf nehmen muss. Das gemütliche Bett zu Hause, das abwechslungsreiche, frische Essen, das vielleicht der Partner kocht, spontan zu Freunden zu gehen, die Familie um sich zu haben, auch mal spontan irgendwo hinzufahren, einen kleinen Ausflug zu machen, nach einem harten Arbeitstag gemütlich in die Badewanne und zu entspannen, das alles ist nicht. Und vieles andere auch nicht. Natürlich reden die Soldaten über diese Dinge, die sie vermissen, aber sie wissen, wofür sie diese Nachteile in Kauf nehmen. Und das motiviert sie, durchzuhalten. Gleichzeitig ist ein Soldat nicht alleine. Er hat seine Kameraden. Sie alle haben denselben Leidensweg. Sie alle nehmen dieselben Entbehrungen in Kauf. Und sie halten zusammen. Sie haben ein gemeinsames Ziel, das sie im Blick haben. Und sie feiern gemeinsam Erfolge, Schritte, Entwicklungen, die sie gemeinsam machen. Sie ermutigen sich und unterstützen sich, um gemeinsam am Ziel dran zu bleiben.
Und welche Rolle spielt dabei der Befehlshaber?
Der Befehlshaber ist derjenige, der das Kommando hat. Er kennt das Ziel und das genaue Ziel und alle Details, die dazu notwendig sind. Oft gilt es für einen Soldaten, seinem Befehlshaber zu vertrauen. Zu vertrauen, dass der Befehlshaber weiß, was das Ziel ist und wie man am besten dieses Ziel erreicht. Außerdem ist der Befehlshaber derjenige, der dafür sorgt, dass der Soldat sich voll und ganz auf seine Aufgabe konzentrieren kann. Der Befehlshaber hat die Verantwortung, dem Soldaten alle Mittel zur Verfügung zu stellen, dass er nicht ständig abgelenkt ist, sondern sein Ziel im Blick behalten kann und vor allem auch sein Ziel erreichen kann. Das war der Soldat. Jetzt, passend für Lukas, kommen wir zum Sportler. Lukas, was bezeichnet oder kennzeichnet einen Sportler und vor allem auch in einer Wettkampfsituation?
Ein Sportler ist jemand, der sich über einen längeren Zeitraum diszipliniert auf ein Ziel vorbereitet. Athleten bereiten sich beispielsweise über Jahre hinweg auf die Olympischen Spiele vor, dass sie dort von der Masse gesehen werden und nur dort um die wichtigen Medaillen mitkämpfen können. Um ihre Ziele dort zu erreichen, ziehen sie hartes Training durch und stellen ihr komplettes Leben und ihre Ernährung um. Einem Sportler geht es also darum, am Wettkampftag 100% seiner Leistung abrufen zu können. In der Antike war es zudem so, dass nur der erste Platz geehrt wurde, weshalb es da noch wichtiger war, auf den Punkt Leistung zu bringen. Mit einem Sieg in einem Wettkampf geht meist auch jede Menge Ruhm und Ehre einher. Als erfolgreicher Sportler bist du in der Gesellschaft angesehen und hast zudem auch einiges an Vermögen. In der Antike standen jedoch Ruhm und Ehre im Vordergrund.
Okay, und welche Rolle spielen Regeln für einen Sportler?
Im Sport entscheiden Regeln darüber, welche Sportart ausgeübt wird. So wird im Fußball mit den Füßen gespielt, während im Handball die Hände eine wichtige Rolle spielen. Regeln heben einzelne Sportarten voneinander ab, weshalb jede Sportart für sich einzigartig ist und nur von speziellen Athleten perfektioniert werden kann. Regeln machen einen Sport also individuell und besonders, während sie außerdem für Fairness und Gerechtigkeit sorgen. Befolgt ein Athlet nicht die gegebenen Regeln, schadet das nicht nur seinem Image. Wenn du nicht nach den Regeln spielst, kannst du ein Spiel auch nicht gewinnen. So zählt im Fußball kein Tor, was mit der Hand oder aus dem Abseits herausgeschossen wurde. Der Slalomfahrer Stefan Luiz hat beispielsweise 2018 einen Weltcupsieg aberkannt bekommen, weil er unerlaubt Sauerstoff inhaliert hat. Seit der Antike bis heute müssen Athleten bei den Olympischen Spielen einen Eid ablegen, bei dem geschworen wird, sich an alle gegebenen Regeln zu halten. Das war es jetzt zum zweiten Bild, dem Sportler. Jetzt frage ich dich, Dennis, was kennzeichnet einen Bauern und seine Arbeit?
Das Leben eines Bauern ist geprägt von vielen Faktoren, auf die er keinen Einfluss hat, aber auch von ganz viel Fleiß und harter Arbeit. Damit die Ernte gelingt, muss ein Bauer in der Regel seiner Zeit voraus sein. Er muss vorausdenken. Als Beispiel, wenn wir im Spätsommer jetzt noch Kartoffeln haben wollen, dann müssen sie schon in der Erde sein. Und damit sie in der Erde sein können, müssen im Vorfeld Vorbereitungen getroffen werden. Das Feld muss gepflügt werden. Es müssen die Dämme, diese Haufen Erde vorbereitet werden und erst dann kann man die Kartoffeln setzen. Dann muss man natürlich auch schon die Saatkartoffeln parat haben. Und wenn die Kartoffeln gepflanzt sind, ist die Arbeit noch nicht getan, sondern man könnte fast sagen, jetzt fängt sie erst an. Gerade am Anfang müssen die ausreichend gegossen werden und während der Wachstumsphase muss man immer darauf achten, dass sie genug Wasser haben. Sie müssen gedüngt werden, diese Dämme müssen immer wieder mit Erde aufgehäuft werden. Man muss kontrollieren, ob die Kartoffeln nicht Käfer und gegebenenfalls die Käfer, die Eier, die Larven müssen abgesammelt werden. Und dann kommt es irgendwann zur Ernte und auch die Ernte ist Arbeit. Alles einzusammeln, die Kartoffeln zu sortieren, bis dann endlich alles geschafft ist. Und auch dann muss der Bauer schon wieder im Kopf haben, was pflanze ich als nächstes? Ich muss das Saatgut da haben, ich muss das Feld vorbereiten, ich muss weit im Voraus denken. Wir sehen also einfach nur Pflanzen und die Sache hat sich erledigt, damit hat es sich nicht getan, sondern die Ernte, die Arbeit, das alles verlangt von dem Bauern ganz viel Ausdauer. Er muss dranbleiben, er muss viel Zeit und Kraft investieren.
Und welche Rolle spielt dabei genau die Ernte?
Ich erinnere mich noch, als wir auf dem kleinen Bauernhof Zuckererbsen gepflückt haben und als der Eimer voll war, sollten wir sie noch einzeln aufbrechen und die ganzen Erbsen rausholen. Und es war für mich so ein Kampf, nicht jede Schote in meinen Mund zu ernten. Die waren einfach so lecker, so frisch, so knackig. Und genau das ist die Ernte für den Bauern. Es ist der Höhepunkt. Endlich die Frucht der Arbeit genießen zu können. Endlich zu sehen und zu schmecken, wofür man so viel Zeit und Kraft investiert hat. Und zu schmecken, dass die ganze Arbeit sich gelohnt hat. Das waren die drei Bilder, die Paulus hier in diesem Text verwendet. Aber was haben die drei miteinander zu tun.
Die drei Bilder wirken auf den ersten Blick ziemlich unterschiedlich, haben jedoch alle den gleichen Grundgedanken, wobei die einzelnen Motive unterschiedlich ausgeführt werden.
Das Leben von allen dreien ist geprägt von klaren Regeln, von Verzicht und von Anstrengung.
In allen drei Bildern geht es also um Ausdauer und Standhaftigkeit.
Und alle drei müssen fokussiert auf ihr Ziel sein. Sie müssen ihr Ziel im Blick behalten. Aber alle drei haben auch ein Ziel, für das sie bereit sind, Entbehrungen in Kauf zu nehmen. Es ist ein Ziel, für das sie sich verpflichten, das größer ist als sie selbst. Vielleicht sagen wir jetzt, okay, aber ich bin kein Soldat. Wobei, den einen oder anderen Soldat haben wir hier in der Gemeinde. Aber ich bin kein Profisportler. Ich bin kein Bauer. Was soll ich jetzt damit? Interessanterweise ist Timotheus auch nichts davon. Er ist kein Soldat, er ist kein Profisportler, er ist kein Bauer. Und dennoch schreibt Paulus ihm diese drei Bilder und sagt, diese drei Bilder haben dir etwas zu sagen. Du kannst etwas daraus lernen. Also worum geht es Paulus hier?
Es wird schnell deutlich, dass Paulus mit diesen Bildern auch sein eigenes Leben widerspiegeln möchte. Paulus hat im Laufe seines Lebens viel Leid aufgrund seines Glaubens erfahren. Und es ist ihm wichtig, dass man trotzdem stets an Jesus Christus festhält und weiter das Evangelium verkündet. Im Gefängnis in Rom kann er auf seinen Tod wartend auf sein Leben zurückblicken, ohne seine Gottestreue zu bereuen. Er ist zuversichtlich, nach seinem Tod zu Gott zu gelangen und wünscht sich, dass Timotheus wie der Soldat und der Bauer in seinem Glauben ausharrt, um dieselbe Zuversicht zu erlangen.
Des Weiteren befindet sich Timotheus in einer Gemeindesituation, wo es viele Irrlehren gibt. Lehren, die Menschen zu einer komplett falschen und sogar für sich schädlichen Lebensweise führen. Und Paulus' Anliegen ist es, dass Timotheus, wie diese drei Bilder, sehr standhaft bleibt. Dass er diesen Widerständen entgegentritt und durchhält. Und dabei liegt Paulus vor allem am Herzen, dass Timotheus nicht aufhört, das Evangelium zu verkünden, die Botschaft von Jesus. Daran soll er festhalten. Das soll sein Ziel sein, das zu verkünden. Und er soll nicht müde werden, er soll durchhalten, treu weiter die Botschaft zu verkünden.
Sowohl den Bauern, den Soldaten und den Sportler kennzeichnet, dass sie alle sehr fokussiert auf ein einziges Ziel ausgerichtet sind. Dies wünscht sich Paulus auch für Timotheus. In 2. Timotheus 2, 11 bis 13 hinterlässt er Timotheus eine Art Gedicht, um sein persönliches Ziel und seine Ausrichtung mitzuteilen. Sind wir mit Christus gestorben, werden wir auch mit ihm leben. Leiden wir hier mit ihm, werden wir auch mit ihm herrschen. Wenn wir nicht zu ihm stehen, wird auch er nicht zu uns stehen. Sind wir untreu, bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht untreu werden.
Und wie beim Sportler im Wettkampf sein Leben oder in der Vorbereitung von Rahmenbedingungen geprägt ist oder auch der Soldat viele Entbehrungen in Kauf nehmen muss, so wünscht sich auch, dass Timotheus bereit ist, sein Leben nach Gott auszurichten. Wie der für den Soldat ist, der Wunsch ist, dass der Befehlshaber mit ihm zufrieden ist, soll unser Leben danach geprägt sein, was Gott sich für uns vorstellt, was sich Gott wünscht, wie wir mit unserem Leben ihm ehren können, ihm Freude bereiten können. Und deshalb schreibt Paulus in diesem ganzen 2. Timotheusbrief immer wieder Dinge, die in diese Richtung gehen. Timotheus soll ein bewährter Mitarbeiter sein. Er soll sein Leben voll und ganz auf Gott ausrichten. Er soll ein Leben führen, für das er sich nicht zu schämen braucht. Ja, vielmehr noch, sein Leben soll geprägt sein von Liebe, Frieden, Glaube und Gerechtigkeit. Paulus Wunsch ist es, dass Timotheus mit seinem ganzen Leben und Handeln Gott widerspiegelt und das sein Leben bestimmt und nicht irgendwelche Begierden oder Leidenschaften. Wenn man sich diese drei Bilder so vor Augen führt, dann merkt man, es hat schon viel mit Anstrengungen, mit Herausforderungen, mit Standhaftigkeit zu tun. Und wenn man sich auch, wie Lukas beschrieben hat, das Leben von Paulus anschaut, es ist gar nicht so einfach. Er hatte es nicht immer leicht, sondern im Gegenteil. Er hatte schwere Phasen, er saß gerade auch im Gefängnis. Warum sollte ich mir das antun? Warum sollte ich diesen schweren Weg gehen? Beziehungsweise, was motiviert einen Christen, trotz dieser Widerstände treu und standhaft zu bleiben, weiterzumachen?
Auch wir werden im Laufe unseres Lebens immer wieder mit unserem Glauben konfrontiert und durchleben kleinere oder größere Krisen. Trotzdem ist es wichtig, dass wir weiter an Gott festhalten und in unserem Glauben weiter ausharren. Paulus ist es wichtig, dass wir trotz allen Leids in Gott vertrauen und uns nur von ihm und seinem Geboten leiten lassen. Um nachher zufrieden auf unser Leben zurückblicken zu können und die Herrlichkeit Gottes in Empfang zu nehmen.
Und deshalb sagt Paulus in Kapitel 1, Vers 12, ich verliere nicht den Mut, weil ich weiß und ich kenne den, auf den ich mein Vertrauen gesetzt habe. Der Glaube von Paulus ist nicht irgendwas Vages, Diffuses, irgendwas Undefinierbares, sondern Paulus sagt, ich weiß, an wen ich glaube und ich kenne den, dem ich vertraue. Paulus hat eine ganz enge, eine tiefe Beziehung zu Gott. Und wenn wir das Leben von Paulus anschauen, dann sehen wir, wie Paulus immer wieder Gott vertraut. Und Paulus erlebt, wie Gott ihn beschützt, wie Gott Türen öffnet, wie Gott Lösungen schenkt, wo Paulus ratlos war, wie Gott sein ganzes Leben umkrempelt und verändert. Und was Paulus erfahren hat und auch Timotheus mitteilen möchte, ist, Gott ist erfahrbar. Gott ist real. Gott ist da. Wir können eine Beziehung zu Gott leben. Wir können ihn kennen. Wir können wissen, worauf wir glauben. Und deshalb sagt Paulus, ich verliere nicht den Mut. Egal wie schwer es ist, egal was es mich abverlangt, ich weiß, an wen ich glaube. Und das andere, was Paulus motiviert, ist, dass er ganz genau weiß, was die Botschaft von Jesus bewirkt. Sie rettet Menschen. Weil wenn Menschen diese Botschaft hören, sie Gott persönlich begegnen. Weil sie sich plötzlich mit Gottes Augen sehen. Sie sehen, wie sehr sie von Gott geliebt sind. Wie wertvoll, wie kostbar sie sind. Sie sehen aber auch, wie dringend sie Vergebung brauchen. Dass sie sich abstrampeln, um sich selbst drehen und einfach nicht vorankommen. Sie können sich nicht selber an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen. Sie kommen einfach nicht weiter. Sie kriegen das nicht hin, was sie sich vornehmen. Sie scheitern an ganz vielem. Und wenn wir unser Leben Gott anvertrauen, dann bedeutet es, dass Gott uns aus unserer Angst holt, aus unserer Aussichtslosigkeit, aus unserer Sinnlosigkeit, aus dem Scherbenhaufen unseres Lebens. Und Gott erfüllt uns. Gott stärkt uns den Rücken. Gott baut uns wieder auf. Gott verändert uns und befreit uns. Und er schenkt uns eine ganz neue Perspektive. Und ähnlich wie der Befehlshaber für den Soldaten, so ist Gott derjenige, der uns alles zur Verfügung stellt, was wir brauchen, um unsere täglichen Aufgaben und Herausforderungen zu meistern. Aber auch alles, was wir brauchen, um das Ziel, das wir haben, erreichen zu können.
Zusammenfassend kann man also sagen, dass Paulus möchte, dass wir Gottes Wort standhaft verkünden, indem wir uns nicht ablenken lassen, nach Gottes Geboten leben und das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Abschließend bitte ich euch, dieses Bild auf euch wirken zu lassen.